Ah, Patrick.
Hi.
Da bist du ja. Hör mal, ich wollte doch hier diesen Load-Balancer bauen. Du wolltest mir die Interfaces auf dem Netzscaler bauen. Hast du schon angefangen?
Ich hab noch gar nicht angefangen heute. Ich bin hier hingekommen und begrüße die Kollegen, die hier arbeiten, um einfach mit ihnen zu sprechen. Und ich habe noch gar nicht mit diesem Thema angefangen.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 48 vom Wartungsfenster vom 6. Dezember 2023. Mit mir dabei mein persönlicher Brenner.
Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie Knecht Ruprecht oder sowas. Er ist nicht Nikolaus, oder?
Das weiß ich nicht. Knecht Ruprecht ist Weihnachtsmann.
Weihnachtsmann, ne?
Weihnachtsmann.
Ja, okay.
Ja, genau, manchmal, genau, das ist die Frau mit der Naughty and Nice List.
Das schwarze Büchlein nennen wir es auch.
Genau. Ja, ich komme ja nur hier, um mit den Leuten zu reden.
Ja, Chefs halt, ne?
Ja, also ich finde das schon, also diese Rolle, die ich ja jetzt fast seit einem Jahr bekleide, das ist schon ein bisschen kompliziert an manchen Stellen.
Mhm. Ich möchte auch nicht mit dir tauschen.
Nein, auch so einfach aus der Entwicklung heraus. Also jetzt neulich, was heißt neulich, aber das sind ja solche Sachen wie, naja, ich fülle halt keinen Urlaubsantrag mehr aus. Es gibt nur noch eine Information an meine Geschäftsführerkollegen, dass ich dann und dann gedenke, Urlaub zu nehmen. Ne? Ich fühle mich halt immer noch an vielen Stellen irgendwie irgendwie oder den Leuten gegenüber verpflichtet. Ne? Du willst ja jetzt auch nicht total aus dem Rahmen fallen und es ist halt auch schon so, ich bin ja noch draußen im Feld unterwegs und ich meine da auch bei dem einen oder anderen Kunden da dann doch eine deutliche Veränderung im Verhalten mir gegenüber.
Echt?
Ja, ja. Okay. Also ich habe definitiv Kunden, die erzählen mir nicht mehr alles, was sie dir erzählen.
Aha. Da müssen wir nachher mal drüber reden.
Müssen wir mal auf so auf the record,
genau.
Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir dieses Jahr die 50 noch voll machen, aber das tun wir nicht. Wir werden dann vor Weihnachten werden wir die Folge 49 noch haben und dann die 50 ist dann schon im neuen Jahr.
Ja, das ging jetzt schnell, ne?
Der 23 ist gefühlt total an uns vorbeigerannt, ne? Also unglaublich. Wie gesagt, ne?
Das haben wir 22 auch gesagt.
Ich glaube, 21 auch. Gesagt.
Das haben wir jetzt, sagen wir, seit ein paar Jahren, glaube ich, jedes Jahr.
Gesagt. Das ist so, ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir hatten am Freitag Weihnachtsfeier. Das ist ja schon immer so ein bisschen so das eingeläutete Ende des Jahres.
Und ja, wo ein paar Kollegen auch erfahren haben, dass sie mal in meinem schwarzen Büchlein standen.
Wer stand denn da eigentlich noch nicht drin? Das mal rauskommt, das ist wahrscheinlich hier wie die Tonbänder von J. Edgar Hoover.
Ich möchte darüber noch nicht reden, nein.
Nein. Aber man hat über uns geredet. Und zwar wurden wir in einer der letzten Folgen des Focus on Linux Podcasts erwähnt, als es um das Thema VMware und Broadcom ging. Da habe ich nachher auch noch ein bisschen den allerneuesten VMware-Gossip, weil nachdem das Ganze ja am 21.11. oder 22.11. offiziell durchgewunken wurde, diese Übernahme, ist da schon ordentlich der Hammer am Kreisen.
Ist ein bisschen drunter und drüber gerade.
Definitiv. Mhm. Aber dazu gleich mehr. Dürfen wir das eigentlich spoilern, dass wir mit, also ich weiß es, also wir kommen in der Folge 100 vom Engineering Kiosk vor. Die ist ja noch nicht veröffentlicht.
Die ist noch nicht veröffentlicht. Ich glaube, genau, da darf also, man nicht, also ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das Unglück bringt da vorher.
Hört auf jeden Fall, also grundsätzlich Engineering Kiosk, ganz dickes Lob. Könnt ihr auf jeden Fall bedingungslos abonnieren. Focus on Linux ebenfalls. Die haben übrigens wieder ihren Adventskalender gestartet. Mhm. Jeden Tag wieder eine kurze Folge. Da waren auch schon so tolle Sachen bei wie ThinkPads, also Linux auf ThinkPads und ich hatte heute Morgen gesehen, da tauchte mein Podcatcher die neue Folge auf mit der BSD-Familie. Wahrscheinlich werden sie da ein bisschen was zu BSD erzählen. Also auch da könnt ihr gerne mal reinhören. So die Folge haben immer so 10, 15 Minuten und ist mal wie letztes Jahr schon sehr, sehr, sehr nice. Wir haben Post bekommen von Marco.
Ja.
Das war auch sehr nice. Ja. Der hat uns nämlich Adventskalender zukommen lassen von einer deutschen Automobil-Premium-Marke. Mhm. Jetzt habe ich natürlich zwei hier auf dem Schreibtisch stehen und da ich so selten im Büro bin, kann ich mir dann immer direkt mehrere reinwanzen. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Ja, und es ist zwar, wobei das heben wir uns für die Weihnachtsfolge auf. Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse, uns auch noch ein bisschen was zum Jahresende in den Hut zu werfen. Wollen wir direkt mit den Themen loslegen oder hast du noch irgendwie Plauderei? Du warst ja ein bisschen aufgeregt wegen dem ersten Thema.
Wegen dem ersten Thema?
Ja, du hast dich ein bisschen gefreut wie so ein kleiner Schneekönig, als du das rausgepopelt hattest.
Ja, aber das muss doch auch ab und an mal sein. Ich meine, man ist ja jetzt nicht in dem Job, weil man das irgendwie doof findet oder weil man keinen Spaß daran hat. Ne? Also,
was hast du denn ausklamüsert?
Mal wieder in einem Projekt habe ich, ich sag mal, eine Funktion gefunden, beziehungsweise ein Feature. Ja, wie kannst du es beschreiben? Feature.
Feature.
Über das ich mich richtig gefreut habe. Also, weil es einem einfach das Leben einfacher macht und weil man immer viel davon gehört hat und dachte, ach, das ist ja eh alles nur Verkaufsblabla. Das ist doch in Wirklichkeit wirklich nicht so. Und am Ende ist es dann doch wirklich so. Und du denkst, boah, geil, ne? Das kannst du jetzt hier schön überall, ne, bei allen Kunden machen. Und manchmal brauchst du halt solche Erlebnisse, ne? Da freue ich mich dann auch tatsächlich. Ich habe mich das erste Mal im Detail befasst mit Aruba Downloadable User Roles. Die sind immer mal wieder so bei Zertifizierung an uns vorbeigeflogen.
Wollte ich gerade sagen, die sind uns doch vor gar nicht so langer Zeit über den Weg gelaufen.
Ja, was war das? Die HPE 6A 73.
Aruba Certified Switching Professional.
Genau. Und da sind die so an uns vorbeigeflogen und ich dachte noch so, ach ja, das liest sich wieder nur so einfach. Aber nein, das ist ziemlich cool und zwar ist das ein Feature auf der Aruba ClearPass. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, über NAC und über Radios, vor allen Dingen VSAs, dass du eben vendorspezifisch Attribute zurückgeben kannst über einen Radius an ein Netzwerk-Access-Gerät. Und darüber eben auch, keine Ahnung, WLAN-IDs für den Port mitgeben kannst. Jetzt kennt Aruba da noch etwas bisschen komfortableres. Mhm. Also diese Rollen sind auf der ClearPass für den Switch herunterladbar, also wie es im Namen schon steht. Der Switch, also du hast einen Switch oder einen Access Point. Mhm. Am Ende des Tages kannst du das nämlich machen mit AOS-CX-Switches, du kannst es machen mit Aruba-OS-Switches. Ich bin nicht ganz im Detail sicher mit welchen, aber das Feature gibt es seit 16.04, das heißt, es ist auch schon ein bisschen älter. Mhm. Also die 2930
dürfen das auf jeden Fall können. Ja,
die können das auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob die 2920 das nicht vielleicht auch können.
Ja, 2530, 2540, die müssten das auch können.
Ne, da muss ich nochmal hintergucken. Hm. Aber und die Mobility Gateways. Mhm. Jetzt, diese Mobility-Dinger, ne, die benennen die ja ständig um.
Fürchterlich.
Mobility Controller, Master Conductor. Ich glaube, jetzt heißen sie gerade Mobility Gateways. Ja, also
das einzig Beständige ist der Wandel.
Ja, genau. Genau. Die können das auch. Und du kannst User-Rollen festlegen und in diesen User-Rollen kann drinstehen, jetzt welche WLANs das Ganze verwenden soll, also was an dem Port anliegen soll oder auch, wo die SSID rausfallen soll. Das finde ich ja besonders interessant. Das ist halt eine SSID, ist ja mit mehreren WLANs dahinter, die Möglichkeit, mehrere WLANs dahinter.
Ja, du machst also ein Pooling, ne? Das heißt, das befreit dich natürlich von, aber das befreit dich doch vor dem Problem, dass du für jeden Firlefanz eine eigene SSID rausblasen kannst, weil du kannst eine SSID ausstrahlen und je nachdem, also ein Benutzer, der sich authentifiziert, hat eine Rolle zugewiesen und in der Rolle steht dann drin, du fällst im WLAN 4711 geht nicht.
Ja, richtig. Es ist halt nicht Pooling. Pooling ist nochmal ein bisschen was anderes, aber du kannst eben an diese Rolle, kannst du die WLANs binden. Hm. Du kannst aber auch, wenn wir jetzt mal an Switches denken, natürlich Cross-Config, okay, ja, wenn du es brauchst, ne, kannst das darüber machen und musst das nicht auf dem Switch selber konfigurieren, ja, und pflegen vor allen Dingen. Und dann kam noch etwas, wo ich, das ich ganz interessant fand, wobei ich nicht weiß, ob ich das sehr, sehr cool oder sehr, sehr bläh finde.
Das ist ja häufig nah beieinander.
Das ist so, genau, das ist hier wirklich nah beieinander. Und zwar, du kannst mit dieser User-Role ACLs mitgeben. Du kannst also sagen, dieser User ist in WLAN 25 und darf nur zugreifen auf folgende Netze oder darf nicht zugreifen auf folgende Netze. Und da bin ich jetzt, ich bin immer so, weißt du, so ACLs auf Switches pflegen, wer macht denn sowas?
Ja, das Problem ist halt, du musst halt immer eine ACL, also theoretisch müsstest du eine Grund-ACL haben, deny alles, weil ansonsten hast du ja das Problem, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt. Und das heißt, du hast ja dann schon einen nennenswerten Pflegeaufwand, wenn Netze hinzukommen. Oder wenn dein Netz halt ein bisschen zerfleddert ist, was so Subnetzen angeht, dass du schlecht supernetten kannst, dann hast du ja schnell das Problem, dass du vielleicht mal irgendwo ein Subnetz übersiehst und da der Switch halt dann per Default erstmal alles erlaubt, ja, gut, was nicht explizit denied ist.
Ich bin eh vom Typ, dass ich meinen Deny immer unten reinschreibe.
Natürlich, so gehört sich das.
Ja, ne? Weil ich das schon sehen können, ich weiß nicht immer. Jedenfalls finde ich das deshalb interessant, weil wir halt doch noch einige Kunden haben, die ich sag mal, keine Datacenter-Firewall haben und die irgendwie Sachen auf dem Core-Switch routen und das jetzt, ich sag mal, ohne irgendwelche Einschränkungen oder sie pflegen halt tausende Zeilen an ACLs auf diesen Switches. Hier pflegst du das halt an einer Stelle zentral und bindest das an die User-Rolle und du musst es niemals auf einem Switch eingeben. Diesen Punkt fand ich interessant. Mhm. Du musst halt nicht das auf einem oder auf hunderten von Switches, was weiß ich, wie viele du hast, du brauchst keine ACLs pflegen.
Ja, weil das kommt halt einfach mit, ne?
Genau, und du kannst es direkt am Port machen. Okay, ohne das heißt, halt großen Aufwand.
Ja, okay. Dass man es direkt am Port macht, hat ja vielleicht noch den Vorteil, dass der, je nachdem wie weit verzweigt dein Netz ist, dass der Verkehr nicht durch das ganze Netz travelt, bis die Firewall sagt, nö. Ne, weil dann hast du ja den Verkehr schon mal durch das ganze Netz durchgehabt. Wenn du den natürlich sehr früh schon wegschmeißen kannst, in diesem Fall zum Beispiel direkt auf dem Access-Switch, wo der Access-Point dranhängt, dann hat das natürlich schon was. Zumindest so für das ganz grobe Zeug. Mhm. Ne, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, da fein ziselierte ACLs reinzuklimpern. Aber dass man vielleicht mal so generell da schon sagt, so dass bestimmte große Netzteile, große Netze per se erstmal nicht gebraucht werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel hast, also folgendes Beispiel, das ist jetzt vielleicht fingiert, aber das könnte ich mir zumindest vorstellen. Du hast ein Corporate-Gerät und du hast ein Gast-WLAN und dann gehen die Leute gerne mal hin, klemmen diese Geräte in das Gast-WLAN, weil sie dann uneingeschränkten Internetzugang haben. Dann blökt das Gerät ja vielleicht doch nochmal irgendwo in Richtung Domain-Controller oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich zum Beispiel ein Verkehr, den du direkt auf dem Switchport schon wegschmeißen kannst. Also wo du dieser User-Rolle Guest mitgeben kannst, ach so, alles, was hier irgendwie in Richtung Data-Center-Netz geht, das kannst du direkt wegschmeißen, weil diesen Verkehr wird es nicht geben.
Ja, genau. Wobei am WLAN, das dann nochmal, das fällt ja beim Controller dann raus, das ist ja nochmal ein bisschen
was anderes. Ach so, ja, das fällt natürlich, wenn es getarnet wird, ne? Ja, okay, dann fällt das direkt wieder im Datacenter-Kern raus.
Allerdings, ne, mir sind tatsächlich ein paar Kunden eingefallen, weißt du, wo du sagst, okay, da haben wir Netzwerksegmentierung mal angefangen und dann fängst du halt erstmal an, zum Beispiel Netzwerkmanagement-Netz zu bauen, ne? Deine Switches, die kriegen alle neues WLAN, neues Netz, neue IP-Adressen, und wenn der Kunde aber dann keine Firewall dazwischen hat, dann bist du halt doch wieder dabei, auf dem Core-Switch irgendwelche ACLs zu klimpern. Und das kommt mir immer viel falscher vor, als jetzt beispielsweise zu sagen, ich hätte gerne, ne, bei allen meinen User-Rollen, außer der User-Rolle IT-Mitarbeiter, ne, hätte ich gerne drinstehen, deny mein Management-Netz. Hm. Ja, das finde ich halt einen schicken Use-Case. Und wenn es nur das ist, ist damit auch schon einiges erreicht.
Ja gut, per se, also das, ich glaube, das, was am eingängigsten ist, das ist die WLAN-Config. Also ich finde es halt schon charmant, wenn du nur eine SSID oder zwei SSIDs rauspustest und je nach Rolle fällt es dann einfach woanders raus. Cross-Config, ja. Aber ja, doch, das finde ich ganz, ganz interessant. Also, ist aber auch definitiv etwas, wo du sagst, okay, das muss eine ClearPass sein und muss ein Aruba sein. Ne?
Das ist so. Also wir hatten dann, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass die Aruba-Switches jetzt zum Beispiel in ihren Release-Notes drinstehen hatten, dass sie Cisco VSAs spezifisch können. Die ClearPass kann, andere VSAs auch. Die ist da sehr viel offener. Mhm. Ja, das heißt, die ClearPass, die kann natürlich Aruba VSAs, die kann Cisco VSAs und für Switches und ich sag mal Controller, die das unterstützen, eben auch diese Download-User-Roles. Es ist natürlich irgendwo...
Ja, ClearPass ist eh viel geiler als eine ISE.
Ja, also ich finde auch allein schon das Interface, wie du es konfigurierst. Ich habe das einmal gesehen auf einer ISE und dachte, hä, wo muss ich jetzt hier, was, wo muss ich hier klicken? Das ist so ein bisschen, Nee, also ich finde, also ne, ClearPass, das findest du dann auch einfach zu konfigurieren, diese User-Rollen. Und ey, wahrscheinlich sitzen jetzt hier lauter Leute da draußen, die so Cisco machen und sagen, oh, das kann die ISE ja schon ganz lange.
Schnappartig.
Ist mir egal, ich habe das jetzt das erste Mal gemacht, ich freue mich drüber.
Ja, aber das sind auch die Jungs, die spielen noch mit TechHex Plus rum und immer mit ihren Cisco-proprietären Routing-Protokollen und so. Und ich kriege aber Pickel bei HSRP, ne? Ich verstehe halt nicht, warum man HSRP macht, wenn es VRP gibt. Ich verstehe es einfach nicht.
Also gibt es da irgendwas, was VRP nicht
Nein,
kann?
Nein, und dann kommen, nee, sie, ne? Dann kommen sie mit ihrem PVST Plus an und ich weiß nicht, ich meine, dieser ganze proprietäre Scheiß da. Ja. Aber ja.
Das ist immer, Kunde muss all in gehen, damit das alles miteinander funktioniert. Oder alle anderen Vendor versuchen da immer Brücken zu bauen zu Cisco hin. Also explizit.
Ja, genau. Also Arubas können ja auch, die Arubas können ja auch schon so eine ganze Zeit lang PVST Plus.
Ja.
Wo ich mir denke, okay, ey, an welcher, also, ne, wann war das zu implementieren mal eine gute Idee? Was habt ihr da versucht zu erreichen? Ja, wolltet ihr euch dann in irgendwelche Cisco-Shops ranwanzen?
Ja, natürlich. Es ist das. Du brauchst doch Cisco-Kompatibilität, damit es dem Kunden einfacher ist, den Übergang zu machen zu deinen Produkten.
Das funktioniert aber nicht, weil das wird am Ende des Tages darin enden, dass der Kunde einen lustigen Mix aus Aruba und Cisco hat, weil er wird garantiert irgendwelche Baustellen haben, wo er sagt, nee, also das können wir nicht ablösen oder ah, oh, nee, das ist schmerzhaft und hin und her. Und dann fährst du immer diesen hässlichen Mix.
Ja, aber ist die Antwort nicht einfach, nee, kannst du nicht mit Aruba machen, weil
ja, aber überleg mal, weißt, wenn du jetzt ein LAN-Com-Shop bist, weil du LAN-Com-Switches hast und wir kommen mit unseren Arubas vorbei, da kann man sich immer noch tief in die Augen gucken und sagen, hey, RSTP oder MSTP, das können wir alle. Ja? Mhm. Aber es ist nicht so, dass man dann ne, ein proprietäres Protokoll benutzen muss, um da überhaupt irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Wobei, ganz ehrlich, aus Sicht von PVST Plus ist ja so ein MSTP-Port, dann ja, ist halt wie ne, Border und danach ist dann halt RSTP. Also
Weil ich das lustig finde, weil ich bin immer noch, nachdem ich mich da jetzt intensiv drauf umschauen musste bei einem Kunden, weil die halt einfach da waren, immer noch der Meinung, dass das zumindest das Webinterface von bestimmten LAN-Com-Switches das gleiche ist wie bei HPE
Office wahrscheinlich daran, Connect. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Plattform darunter wahrscheinlich die gleiche ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Office Connect von HP entwickelt wurden, die kaufen die halt auch nur irgendwo ein und packen da irgendwie eine gebrannte Firmware drauf und das wird wahrscheinlich das gleiche sein wie mit LANcom.
Ist es auch. Also ja. Kollegen haben das geleugnet, aber doch ist es.
Ach, natürlich ist das so. Natürlich ist das so.
Ich erkenne meine Pappenheimer.
Ja, ja. Apropos Pappenheimer, vielleicht an dieser Stelle eine positive Nachricht. Diese LANcom-Firewall, über die wir uns die ganze Zeit aufgeregt haben, sie ist tot.
Ja, sie ist weg. Sie ist weg.
Die Hexe ist tot.
Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, der Kunde hat sie für uns weggelegt, damit wir da auch nochmal drauf treten können.
Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob wir das noch dürfen. Also, weil es gab mal den lustigen Fall, ein Kunde hat mal Sophos gegen WatchGuard getauscht und weil wir einen Trade-In gemacht haben für diese Sophos, mussten diese Sophos-Dinger vernichtet werden. Und es wurde tatsächlich video- und fotografisch festgehalten, wie diese beiden Sophos XG auf dem Parkplatz wirklich zertrümmert wurden. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir diese Bilder dann WatchGuard geliefert haben. Wobei, glaube ich, dann der Watchguard-Mensch meinte, wir hätten euch das geglaubt, wenn ihr gesagt hättet, sie sind tot.
Genau, ihr hättet nur hier unterschreiben müssen.
Wir müssen uns hier keine Snuff-Videos schicken.
Das ist großartig.
Hast du Casino gesehen? Kennst du diese Szene im Maisfeld?
Es ist so lange her.
Ich gucke keinen Film, also YouTube-Casino-Maisfeld-Szene oder Cornfield-Scene. Guck's dir mal an. Ungefähr so ging es den beiden Sofas-Büchsen.
Okay.
Sie sagten, hurra, wir werden irgendwo rausgetragen und dann.
Okay. Ich weiß, ob du ein Trade-In machen kannst mit LANcom Firewalls, also Unified, rote-schwarz Unified Firewalls, oder ob das einfach in einem Dropdown nicht vorhanden ist.
Gibt es da nicht Other Vendor oder so?
Ja, aber im Zweifelsfall sagt da
sagt Watchcard, ey, wir wollten eine Firewall haben als
Firewall,
Trade-in.
Firewall, bitte keine Router.
Ja, sehr schön. Oh. So, jetzt haben wir gerade, jetzt haben wir uns ein bisschen warm gelästert ja, am Ende von diesem lustigen Aruba-Thema.
Ja, können wir gut.
Jetzt ziehen wir uns mal unsere rosa Plüsch-Puschen an und machen uns die Nägel, während ich jetzt den neuesten Feuerwehr-Gossip serviere.
Im quasi im Hausmantel,
natürlich.
Bademantel, ja, ja, okay.
Das ist schon wild, was da draußen gerade losgeht.
Okay.
Wir hatten ja in der letzten Folge, als das gerade flammneu war, hatten wir ja schon vermutet, hatte ich ja schon vermutet, dass es Carbon Black und die ganze End-User-Computing-Sparte treffen wird. Das ist tatsächlich so, also Carbon Black ist jetzt schon eine Division innerhalb von Broadcom. Also man sieht ja jetzt auch am VMware-Logo, ne? VMware bei Broadcom und Carbon Black ist jetzt so richtig da eingegliedert worden. Die werden sich wahrscheinlich dann irgendwie in der Security-Sparte davon Broadcom wiederfinden lassen. Da, wo auch die Trümmer von Symantec beheimatet sind.
Okay. Was bedeutet das denn am Ende für die Kunden, die das jetzt...
Ja, da kommen wir gleich drauf.
Okay, okay.
Das End-User-Computing wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das gleiche Schicksal ereilen.
Du meinst so Kleinigkeiten wie Vue?
Vue, Workspace ONE, das ganze Thema. Das wurde, also ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe so viele Quellen im Internet gefunden, wo das genau so genannt wurde. Das wird so sein. Das wird passieren. Es wird nur am Ende spannend sein, wer kauft den Laden. Ich habe eine Quelle zitiert oder eine Quelle meinte dann, ja, dieser ganze EUC-Kram wird dann halt wahrscheinlich von Microsoft oder von Google geschluckt. Nein, das glaube ich nicht. Also wenn das gekauft wird, mal gucken. Also vielleicht kommen an der Stelle andere Verbindungen zum Tragen, die sich da in den letzten Monaten ergeben haben. Sehr lustig auch, Hocktan hat direkt mal gesagt, so meine lieben Freunde, ja, hier Cozy Home Office ist vorbei, ihr bewegt euren Arsch wieder hier ins Office. Fortune hat das gemeldet, dass Hocktan das persönlich gesagt hat. Jetzt muss man aber dazu sagen, das betrifft nur Leute, die im Umkreis von 50 Kilometern rund um ein Office.
50 Kilometer.
Ja. Ja, komm, ich fahre 56 Kilometer ins Office, ja, also.
Ja, gut, aber da bist du hingezogen. Also, das ist ja nun, da kann ja nur das Office nichts dafür.
Nein, das nicht.
Aber 50 Kilometer ist ziemlich viel.
Ja. Ich hoffe nicht, dass es 50 Meilen waren. Das müsste ich jetzt eventuell nochmal gucken, ob es 50 Meilen waren, aber ich meine, 50 Kilometer gelesen zu haben. Aber ja, da ist wieder Office angesagt. Die ersten 2000 Jobs sind ja schon Geschichte. Also 21, 22 ging ja dieser Merger durch und direkt an dem Tag danach haben die ersten Leute schon ihre Kündigung bekommen. Also betraf vornehmlich erstmal Palo Alto Headquarter. Und es wird gesagt, also vor Weihnachten wird es noch weitere geben. Passt aber auch ein bisschen ins Bild. Das war immer das, was Broadcom gemacht hat, halt so viele redundante Stellen einfach zu streichen. Also nach dem CA hat nach der Übernahme 40% ihrer Workforce verloren durch, brauchen wir nicht mehr. Mal gucken, wie das bei VMware wird. Also man hat jetzt auf LinkedIn und auf X und so weiter hat man halt schon eine Menge so, oh, vielen Dank, ne, für die letzten Jahre gesehen. Mal gucken, ja, wie es da weitergeht.
Ich weiß nicht, wie es dann da ist, aber erst zuallererst lassen sie ja meistens die eingekauften Mitarbeiter gehen. Also ich weiß nicht, ob bei solchen Meldungen dann unterschieden wird, aber ich glaube, ein relativ hoher Anteil Mitarbeiter in solchen Unternehmen in den USA zumindest sind nicht fest angestellt, sondern sind irgendwie über eine Zeitarbeit oder dergleichen.
Ja gut, das hast du hier ja auch häufiger schon mal. Das war ja,
dauert sehr viel mehr.
Kann ich mich daran erinnern, das war ja auch hierzu, ne, als wir früher noch hier bei einigen Versicherern im Betrieb waren, als Externe, das war ja auch immer so. Vor Weihnachten musste Headcount reduziert werden und dann hast du natürlich die ganzen Externen erstmal die letzten vier Wochen des Jahres nach Hause geschickt.
Ja, aber ich weiß, ich habe bei AT&T gearbeitet und die sagten, die hatten locker irgendwie 40% der Leute waren nicht angestellt.
Ja, zumal mal schauen, wie das da so weitergeht. Auf jeden Fall ist da noch nicht...
Nicht, dass es das besser macht für die Leute. Das wollte ich damit nicht sagen.
Nicht,
das war nur eine Überlegung.
Ich hatte ja gerade mal angeteasert, dass es spannend wird, wohin oder wer ein möglicher Käufer für das End-User-Computing sein könnte. Kennst du Thomas Krause? Oder Thomas
ja,
Krause?
Sagt mir was. Sagt mir was.
Ja, tick, 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 tick.
Erzähl.
Der war bis Juli 22 Chef der Software-Sparte bei Broadcom. Der Kollege hat nämlich den Merger mit VMware angestoßen.
Aha.
Ist dann Mitte 22 bei Broadcom ausgeschieden. Daraufhin hat sich dann Hock-Tan selber um diesen ganzen Merger gekümmert. Und der gute Mann hat als CEO bei der Cloud Service Group angeheuert. Wer zum Teufel ist die Cloud Service Group? Hast du mal mitbekommen, dass Citrix Anfang letzten Jahres gekauft wurde von so einer Investmentbude?
Ja.
Genau, nämlich Citrix und TIBCO wurden von so einer Investmentbude verschmolzen als die sogenannte Cloud Service Group und deren CEO ist Thomas Krause.
Ah.
Und da schließt sich der Kreis und ich wäre durchaus bereit, einen nennenswerten Einsatz darauf zu wetten, dass Teile von EUC bei Citrix landen.
Das könnte sogar, das könnte schwer Sinn ergeben, ne?
Schon, ne? Mhm. Interessant auch, CSG, also die Cloud Service Group, hat sich halt auf die Fahne geschrieben, sich so auf ihre größten 1000 Kunden zu konzentrieren. Kommt uns auch bekannt vor, ne? Mhm. War auch bei Symantec und CA so, kaufen wir und dann konzentrieren wir uns auf die großen Kunden. Das hat der Kollege Krause wohl dann auch bei der CSG gemacht. Merkt man auch daran, dass bestimmte Kernprodukte wie zum Beispiel NetScaler, SharePoint und so weiter als eigene Marken innerhalb der Cloud Service Group existieren. Also das ist eine Sache, da werde ich nochmal ein Auge drauf haben, weil ich glaube, das könnte noch ganz spannend werden. Mhm. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Verbindungen, aber schauen wir mal. Was wir natürlich jetzt als Partner gemerkt haben, ist, dass sich da auch einige Sachen jetzt bewegen oder ja, nicht mehr bewegen. Fing zum Beispiel damit an, dass es relativ schnell war, dass man zum Beispiel Carbon Black oder End-User-Computing-Produkte nicht mehr mit anderen VMware-Produkten mischen darf in einem Angebot. Das heißt, wenn wir zum Beispiel für einen Kunden, fiktives Beispiel, wir haben für einen Kunden vSphere angefragt, für eine Quote und da ist dann auch zum Beispiel Horizon View drin, müssen zwei getrennte Angebote sein.
Ach, okay.
Ja. Das ganze Thema Pricing ist momentan schwierig. ELA-Verlängerungen sind auf Eis gelegt, weil der Prozess eingefroren wurde. Da haben natürlich jetzt auch viele große Kunden, das sieht man auch an diversen Reddit-Threads, wirklich Angst. Einige, oder ich hatte dann von Firmen gelesen, die dann halt vor dem Merger noch gesagt haben, komm hier verlängern. Und bei einigen anderen ist dann gesagt worden, das wird jetzt auf Eis gelegt bis nach dem Merger und dann schaut man da mal weiter. Da soll es im Januar dann wahrscheinlich weitergehen. Also auch da merken wir, dass da Bewegung drin ist. Das wird für uns natürlich nochmal ganz spannend als Partner, ne, weil ich habe schon den Eindruck, dass man auch bei Broadcom Wert darauf legt, dass man die Partnerlandschaft mal bereinigt, dass nicht mehr jeder Hinz und Kunst vor allem der Partner ist, sondern man halt lieber dann natürlich mit den, ich will nicht sagen mit den großen Partnern, die wichtigen Kunden beackert, sondern halt mit den wichtigen. Ne? Also, ja, eine Comdivision ist jetzt nicht groß, aber die sind wichtig, ne, weil die halt aufgrund ihrer Kompetenz hervorstechen zum Beispiel. Oder auch so eine ITQ zum Beispiel, wobei die ganze Bechtle, habe ich mir auch letztens sagen lassen. Wahrscheinlich, es macht natürlich schon Sinn, mit wenigen schlagkräftigen Partnern zu arbeiten, als wirklich mit Hinz und Kunz. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, wenn die nicht einfach nur auf die reinen Umsatzzahlen schauen, die sie mit den Partnern machen.
Na gut, das wird natürlich jetzt mal ganz spannend, ne? Weil auch da so diverse Quellen im Internet, LinkedIn, Reddit, diverse Foren zum Beispiel, da geht jetzt schon so ein bisschen wirklich die Angst um. Ne? Also das, was wir vor einem Jahr, womit wir ja auch vor einem Jahr schon konfrontiert wurden, nach dem Motto, ja, was ist denn jetzt hier mit VMware? Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Also das ist schon so. Ne? Also da gibt es Nachfragen und Kunden legen sich da jetzt sicherlich auch dann Wege zurecht, wohin die Reise gehen könnte, je nachdem, wie da der Markt aussieht. kam jetzt auch gerade ganz aktuell wieder der Gartner Magic Quadrant für Distributed Hybrid Infrastructure raus.
Ja.
Und bei Gartner ist immer wichtig, oben rechts. Ne? Oben rechts, da sind die, da sind die mhm. die Player. Ja, und da sind Microsoft und VMware. Und dann mit ein bisschen Abstand immer noch oben rechts AWS und Oracle. Aber mhm. zum Beispiel Nutanix gilt laut Gartner als Challenger.
Ja, Challenger heißt doch aber so ein bisschen so, die sind noch nicht so.
Genau, so also weit. Ja, Produkt ist ganz okay oder die können halt schon ordentlich performen, mhm. aber irgendwie so die Marktvision, die fehlt ihnen einfach. Ne? Mhm. Weiß ich nicht, ob das so ist. Und unten rechts, unten links, da siehst du dann halt ne, IBM, Alibaba, Huawei, Tencent, wie sich da so verteilen.
IBM.
Ist, also man muss sich vielleicht nochmal genau angucken, was die Kriterien für diesen Distributed Hybrid Infrastructure Magic Quadrant waren, aber ich finde, Gartner ist halt immer so, also mehr Bullshit-Bingo geht eigentlich nicht.
Ja, aber es ist zumindest, ja, aber das ist halt so, was,
wo dann schon mal drauf geguckt wird.
Das ist sowas
wird, ne?
für deine Battlecards, wenn du Kunden was verkaufen willst, dann genau. suchst du dir aber den, wir sind dann suchst du dir den genau.
Genau, wir sind.
Dann suchst du dir den Quadranten raus, genau.
Wir sind oben rechts. Ja, also ne, ist schon, also es ist ja jetzt nicht so, dass VMware jetzt zum Beispiel auch nur Leute rausschmeißt und keine einstellt. Ne, jetzt gerade zum 1.12. habe ich gesehen, ein ehemaliger Mitarbeiter unserer Freund aus Dortmund ist jetzt über einen Zwischenstopp für ein paar Jahre bei einem anderen Dienstleister jetzt bei VMware gelandet. Ach. Der liebe Rohit, Grüße gehen raus. Also ist jetzt nicht so, dass die ihren Einstellungsstopp haben.
Interessant.
Mal schauen, wohin da die Reise geht. Und vor allem auch, wie sich dieses Produktportfolio halt entwickelt.
Mhm. Ja, es ist spannend. Also du sagst es eben schon vor einem Jahr drüber geredet, ne? Und dann hat man vielleicht noch so ein bisschen den Eindruck, ach, das war damals so viel Panikmache oder weiß ich nicht. Ja, es hat aber einfach ein bisschen gedauert, ne?
Genau, ne? Bis, lag natürlich an diesen ganzen regulatorischen Sachen, genau. Mhm. Und jetzt hat China ja gesagt und mhm. jetzt geht da der eiserne Besen durch. Vielleicht da auch nochmal zur Erklärung, weil bei Focus on Linux kam die Frage auf, ja, warum denn Broadcom überhaupt darauf gewartet hat. Naja, natürlich musst du nicht zwangsläufig auf das Einverständnis der Chinesen hören, aber wenn man jetzt diesen Merger durchgezogen hätte ohne Rückendeckung eines der größten Märkte, das kann ja schon mal böse nicht. Nach hinten losgehen. Mhm. Ne? Mhm. Also wenn die jetzt aus marktregulatorischen Sicht gesagt hätten, wir wollen diesen Merger nicht und dieser Merger wäre trotzdem durchgegangen, ja, dann hätten sie halt dann Strafzölle, Importverbote oder sonst irgendwas gehabt, weil dann kommen halt irgendwelche politischen Instrumente zum Einsatz. Und das ist dann immer scheiße. Deswegen bei diesen großen Märkten, also ne, klar, USA, UK, ne, weil ist ja nicht EU, ja. Schweiz, China, Australien, so diese ganze Asia-Pacific-Region, da solltest du schon gucken, dass du die Regulierungsbehörden einfach auf deiner Seite hast. Ansonsten pissen die dir einfach ins Regal und dann verlierst du halt im Zweifelsfall so einen ganzen Markt.
Mhm.
Ne? Und da freuen sich natürlich dann deine Mitbewerber drüber. Aber was ja auch relativ klar war, und damit machen wir mal den Bogen zum nächsten Thema.
Du wolltest, du hast das letztes Mal nämlich, glaube ich, erwähnt. Du wolltest doch mehr erzählen.
Genau, wir wollten VMware. Uns mal über die VMware Cloud Foundation, mal ein bisschen unterhalten. Beziehungsweise wir wollten uns das Ganze mal angucken, weil das ist, doch, das kann man so sagen, das ist das neue Kernprodukt bei der neuen VMware.
Ja.
Auch da wieder Gemunkel, Gossip, ne? Ausentwickelte Produkte, also die Cloud Foundation vereint ja so ein bisschen vSphere, vSAN, NSXT und so weiter und ein paar andere Sachen. Das sind weitestgehend ausentwickelte Produkte, da gibt es jetzt relativ wenig Innovation. Und das ist natürlich perfekt für dich als Broadcom, weil du halt sagen kannst, alles klar, liebe Freunde, da müssen wir jetzt kein großes Kapital Research and Development reinstecken. Das können wir jetzt einfach melken erstmal. Ne? Während zum Beispiel sowas wie Tensu wahrscheinlich nennenswert Development-Gelder bekommen wird, einfach um das Produkt noch weiter aufzustellen. Was ist vor allem der Cloud Foundation? Cloud Foundation ist VMware's Stack für das Software-Defined Data Center und soll Kunden einfach es einfacher machen, sich in diese Hybrid- oder auch in diese Multicloud-Welt zu kommen. Das heißt, dieser Software-Stack ist grundsätzlich erstmal standardisiert. Mhm. Das heißt, es ist total egal, ob du das Zeug on-premise betreibst, ob du es auf einer Azure VMware Solution betreibst oder zum Beispiel bei VMware on AWS. Mhm. Ja, es ist überall die gleiche Software und das macht es natürlich dann auch, macht es natürlich auch einfacher. Was ist da alles?
Du meinst so ein bisschen wie bei Nutanix?
Ja, okay. Also ja, genau. Ich sag's nur. Könnte man jetzt böse sagen, ja, ist natürlich das Gleiche, ne? Also ähnlich. Das Ganze ist HCI, ja, durch und durch. Das heißt, wir haben für Compute haben wir vSphere, für Storage haben wir vSAN, wir haben das ganze Thema Networking mit NSXT und für das ganze Thema Automation und Management gibt es halt den sogenannten SCDC-Manager, der kümmert sich halt so ein bisschen um das ganze Lifecycle-Management und den vRealize Lifecycle-Manager oder Aria Lifecycle-Manager, über den dann Sachen deployed werden, wie Lock-Inside, wie Operations, wie Automation, Workspace ONE und so weiter. Wo haben wir da die Abgrenzungen zum Beispiel zum vCloud Director? Der vCloud Director stellt erstmal ganz übergeordnet eine Mandantenfähigkeit bereit. Ja, also eine vCloud Foundation mit einem vCenter oder mit mehreren vCentern ist erstmal nicht mandantenfähig. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man die beiden Sachen nicht kombinieren kann, weil du hast ja beim Cloud Director, beim vCloud Director, hast du ja deine Mandanten, deine Organisationen und diese Mandanten können halt Organization Virtual Data Center haben, also Org-VDCs. Mhm. Ja, du hast deinen Mandanten und dann hast du dann dein Org-VDC, dein Virtual Data Center. Und diese Ressourcen aus diesem, Org-VDC bezieht. Die kommen aus einem sogenannten Physical Virtual Data Center und das ist wieder was du mit vCloud Foundation / vSphere, vSAN und so weiter bereitstellen kannst.
Kannst.
Genau. Nein, also das kannst du auch ganz klassisch vSphere mit Fiber Channel SAN dahinter machen, genau. Aber
in der MSA, ja.
Ja, klar, geht natürlich. Klar? Ne? Aber wenn du das Ganze jetzt halt groß aufziehen willst, dann hat das natürlich für dich einen Vorteil. Ne? Du hast mit dem vCloud Director deine Mandantenplattform, wo du quasi deine Kunden drauf lässt. Aber die Infrastruktur unten drunter, die Physical Virtual Data Center, die stellst du über VCF bereit. Und da kannst du dann auch wieder sagen, so, du hast dann zum Beispiel einen VCF-Stack mit HCI All-Flash, dann hast du einen VCF-Stack, wo du vielleicht External Storage dran hast. Ne? Ja. Und dann kannst du so dein Gold, Silber, Bronze Physical Data Center haben und kannst dann daraus dann die Ressourcen für die Mandanten bereitstellen.
Plus habe ich doch eben entnommen, ich könnte es auch in Azure bereitstellen. Ich hätte noch ein, keine Ahnung, DR Data Center.
Ich wüsste jetzt erstmal nicht, was dagegen spricht, aber ja.
Ja, für Sinnhaftigkeit habe ich jetzt noch nicht gesprochen, aber ginge.
Genau. Mhm. Ne? Also das ist, da gibt es jetzt erstmal keine, also das ist nicht VCF oder vCloud Director, sondern da gibt es schon ein weiches Und. Ja? Mhm. Dann gibt es da ja noch als weitere Abgrenzung ist dann halt Aria Automation oder das, was wir ehemals als vRealize Automation gekannt haben. Das ist ja eher eine ganz, ganz in Anführungsstrichen traditionelle Infrastructure Management und Automation Plattform. Also wo es dann eher um Management und Automatisierung über Cloud-Grenzen hinweg geht. Ja, also das Deployment von App-Templates, das Management, die Governance, Self-Service-Sachen, das ist in Aria Automation abgebildet. Und natürlich kannst du dann Aria Automation benutzen, um zum Beispiel über App-Templates Applikationen auf einen VCF-Stack zu deployen. Mhm. Ja, das ist also völlig unbenommen. Auch das lässt sich kombiniert verwenden. Also auch da gibt es nicht irgendwie so dieses, ja, das eine ersetzt das andere.
Ja, okay.
Wir hatten gerade oben schon mal gesagt, das Ganze besteht ja aus verschiedenen bekannten Produkten, die man auch alle so einzeln kaufen kann, aber so kann man das natürlich alles zusammen lizenzieren. Es gibt verschiedene Varianten, also eine Starter, eine Standard, eine Advanced, eine Enterprise. Die Standard, Advanced und Enterprise gibt es dann auch nochmal mit Tensu. Und je nach Variante ist dann der Lizenzumfang halt etwas anders. Ne? Dann ist halt das eine dabei, klar, das andere man. Nicht. Also dann gibt es zum Beispiel Visan Advanced oder nur Visan Standard. Whatever, da kann man mal gucken. Und vielleicht da mal, ich meine, das sind jetzt wohlgemerkt Listpreise, also jetzt echt hier mit Vorsicht zu genießen. Zum Beispiel eine Cloud Foundation Starter kostet mit 3 Jahren Support, kostet die LTU 31.000 Euro.
Die Starter.
Die Starter. Per Socket.
Okay.
Bei einer Enterprise sind wir dann schon mit 3 Jahren Support bei 45.000 pro Socket. Aber da hast du alles mit drin. Ja, da hast du Visan mit drin, NSX mit drin und Operations und alles. Pipapo ist
ja,
alles
rot. Moment, irgendwo muss ja, ich sag mal, das Visan auch den Speicher haben. Das kommt doch noch irgendwie oben drauf, oder nicht?
Ja, da ist ja, also da ist jetzt keine Hardware inkludiert. Die Hardware musst du schon ordentlich selber beschaffen.
Hardware kaufen oder, ja, genau, dann eben in der Cloud beziehen und regulär.
Genau. Mhm. Aber da vielleicht auch ganz, ganz interessant, es gibt natürlich noch 3 verschiedene Varianten, das Ganze zu lizenzieren. Das sind jetzt erstmal die verschiedenen Varianten gewesen, die Packages, in denen man das Ganze lizenzieren kann. Du kannst Cloud Foundation Perpetual, dann pro CPU lizenzieren, das geht noch. Mhm. Dann gibt es ein Subscription-Modell. Und es gibt noch VCF Plus, was dann halt nur Cloud-Connected funktioniert. Also die Subscription kannst du Cloud-Disconnected betreiben. Da gibt es dann halt einen Lizenzkey. Das Ganze wird dann pro Core lizenziert. Mhm. Mindestens 16 Cores pro Socket. Wenn du 2 8-Kerne hast, musst du trotzdem 2x16 Kerne lizenzieren.
Okay.
VCF Plus ist Cloud-Connected und das ist dann halt auch metered und built auf einer regelmäßigen Basis. Da gibt es halt kein License-Key. Ist also nichts, was du Airgapped betreiben kannst.
Verstanden.
Ja, da kann sicherlich, wenn man sich das anguckt, ich meine, da muss natürlich schon, also das ist jetzt hier nichts für die drei Server Enterprise
nein,
plus Buden.
Nein, ne? nein. Also für
da wird dann der IT-Leiter auch ankommen und sagen, sag mal, hier hast du einem nackten Mann schon mal in die Taschen gepackt. Ne? Also so viel kann ich dir für deine Lizenzen geben.
Ja, das ist schon eine Menge, da kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber
ich frage mich halt, ob bei all dem, was du jetzt erzählt hast, irgendwas dabei war, wo ich sage, ach, das ist ja was ganz Neues. Das gibt es ja noch nicht. Irgendwie, ich denke so, Azure Stack, HCI, bla bla bla. Keine Ahnung. Also so, das ist doch, also ich habe jetzt nichts Neues gehört. Ne?
Nee, das ist halt einfach nur ein schöner, in sich wunderbar abgestimmter Stack, der dir das ganze Thema Deployment, Betrieb und Lifecycle echt einfach macht. Und an der Stelle wird das Ganze dann auch so aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich interessant.
Ja,
wenn dein Puff so groß ist, dass das nennenswerte Teile deiner Workforce verschlingt, dann willst du sowas eventuell haben.
Aber die müssen auch irgendein Feature haben, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt damit und nicht mit Nutanix Multicloud oder mit
Azure. Ja. Komm mal vielleicht. Spar dir diesen Gedanken einmal auf.
Ja, okay. Ich bin auch skeptisch. Ich weiß nicht, ob du mir das verkaufen kannst.
Ja, ganz ehrlich, ich verkaufe dir gar nichts. Ja, wir leben hier von nicht davon, dass wir den Kunden hier Kühlschränke in der Arktis verkaufen. Nein. Wie sieht so ein Deployment aus? Und jetzt wird es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen klarer, warum das wirklich nichts für den kleinen 3-Host-Shop ist. Es gibt eine Standard-Architecture, die bräuchte erstmal 4 Hosts für die Management-Domain. Da lebt das ganze Management-Geraffel, also vor allen Dingen der SDDC-Manager, der sich halt um das Deployment und das Lifecycle-Management von Hosts, von vCentern und so weiter kümmert.
Also ein eigenes...
Ein eigenes Cluster. Ja, 4 Knoten, weil, wenn dir ein Knoten wegen Wartung ausfällt oder wegen Wartung down ist, dann willst du halt immer noch nicht direkt auf 3 Zylindern laufen. Die Workload-Domains, also die eigentlichen Workloads ausführen, die tun es auch erstmal mit 3 Knoten. Heißt aber, summa summarum, für eine Management-Domain und eine Workload-Domain bist du schon mal bei knackigen 7 Hosts.
Ja, okay, dass es nichts für Kleinumgebungen ist, hatten wir schon verstanden.
Hatten wir schon
an den Preisen gesehen.
Ne? Also
genau.
Kannst du ja allein sagen, wenn du sagst, okay, guck mal hier, hast du 7 Hosts, 2 Sockets, ja, 14 Sockets und dann sagst du hier, nehmen wir mal nur eine Advanced mit knapp 40.000 pro Socket. Da geht ein nennenswerter Teil Geld über den Tresen, einfach nur, dass du die Software halt
Support. Genau, und dann ist da noch nichts drauf.
Genau. Für kleine Deployments gibt es dann auch noch eine Consolidated Architecture. Braucht man, soweit ich weiß, 4 Knoten und da leben dann halt Workload und Management in einem, auf diesen 4 Hosts.
Das finde ich jetzt wieder hässlich. Also wenn man schon so viel Geld in die Hand nehmen möchte, dann, dann bitte mach doch ein eigenes
Management-Cluster. Dann will man das doch vernünftig haben. Ne?
Genau.
So, und jetzt spannen wir nochmal den Bogen auf. Wofür das Ganze? Stell dir vor, du hast ein On-Premise-Data-Center, ja, und hast da dann deine ganzen VMs rumfliegen und deine ganzen Applikationen leben da und dann wäre es doch schön, wenn du zum Beispiel, wenn du Kapazitäten spontan brauchst, weil dann doch vielleicht jetzt gerade mal irgendein fetter Release-Wechsel ansteht oder ein Merger kommt. Ja, wir haben hier gerade erst alles neu aufgebaut, Geld ist quasi ausgegeben, aber jetzt wird dann eine Firma gekauft und hin und her. Und dann wäre es doch schön, wenn man sagen könnte, alles klar, wir klicken uns mal bei Microsoft eine VMware on Azure. Und wir haben den gleichen Stack dort laufen und könnten dann zum Beispiel mit HCX zum Beispiel auch Workloads von On-Premise in die Cloud migrieren.
Okay, das weiß ich tatsächlich nicht, ob das mit Azure Stack HCI ginge, aber...
Das wäre zum Beispiel eines dieser Szenarien. Oder überhaupt, du hast irgendwo Colo gemietet, ja, hast da dein ganzes VMware-Geraffel fliegen und dann sagt irgendeiner, ja, ich habe heute auf dem Golfplatz gehört, wir müssen jetzt alles in die Cloud bringen. Dann gibt es ja mal 2 Varianten. Ja, du musst deinen ganzen mit COBOL betriebenen Applikationspark in die Cloud bringen. Ich musste letztens mit Erschrecken feststellen, warum sucht man nach sowas? Keine Ahnung. Ich habe herausgefunden, dass man COBOL auch in Docker laufen lassen kann, auch in Kubernetes. egal. Okay. So, dann hast du deinen ganzen COBOL-Rotz und jetzt hat dein CIO dir die Aufgabe gegeben, Frau Kühn, bringen Sie mir hier mal das ganze Data Center in die Cloud. Das muss alles weg hier im Keller. Ja, das muss hier Besen rein sein in 3 Monaten. So, dann klickst du dir VMware on Azure, schubst die ganzen VMs rüber und dann kannst du da unten irgendwann mal durchfegen und wenn der IT-Leiter oder der CIO dann runterkommt, dann kannst du die Schweißperle von der Stirn wischen und sagen, gucken Sie mal hier, alles Besen rein. Klammer auf, der ganze COBOL-Rotz in VMs verpackt läuft jetzt bei Azure und damit ist das, kannst du den Punkt Migration in die Public Cloud, kannst du abhaken.
Geht das mit NC2 nicht? Nutanix? NC2?
Also mit Nutanix muss das eigentlich gehen, dass du Workloads von On-Premise nach NC2 migrierst.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, ne, weil ich sage Nutanix, wenn man mit Nutanix Move sich anguckt, ne, zieht hier die VMs irgendwie von Hyper-V runter, von allem,
was du da so rum. Ja, aber ich glaube, so hier geht es noch ein bisschen was anderes. Also auch was diese ganzen Migrationen, ich glaube, hier ist noch mehr Applikationsintelligenz dabei.
Ja, okay. Applikationsintelligenz, wo ich mir nicht mal vorstellen kann, wofür man sie braucht. Ne? Ich bin sicher, irgendwer auf der Welt braucht die. Ja, gar keine
Wahrscheinlich.
Frage. Ja, aber jetzt so mein naiven Herangehen, also mit dem Wissen, dass wir solche Projekte auch noch nicht gemacht haben und auch nicht absehbar machen, in der Form, ne? Hätte ich jetzt gedacht, das geht alles auch mit Nutanix, aber.
Ja, und gerade jetzt im Hinblick auf sowas wie HCX, ich glaube, da zeigt sich dann auch, wo es für VMware langfristig hingeht. Ne? Ich meine, du hast ja dieses Thema, wenn du jetzt zum Beispiel bei Microsoft Azure nimmst, hat Microsoft immer gesagt, ja, ne, du musst deine Apps auf Cloud Native umbauen und hin und her, die kamen ja aus der Cloud-Welt und VMware kommt vom anderen Ende. Ne, die kommen vom anderen Ende des Spielfelds. Insofern ist das natürlich für viele Unternehmen vielleicht der einfachere Weg in die Cloud, ohne dass sie halt, ich sag das immer so läppisch, ne, ihre COBOL-Applikationen irgendwie Cloud-Native machen müssen.
Ja, aber ist so. diese Applikation, ne, bei Azure ja auch immer das Ding gewesen. Bei Azure, Microsoft ist nie so richtig daran interessiert gewesen, zu sagen, hier mach mal 1:1 VMs hier oben.
Genau, ne? Da wurde immer gesagt, nee, ja. Forklift ist kacke, ja, lass das mal sein, ihr müsst hier Cloud Native werden und eure Applikation umbauen. Mhm. Ja, und dann hast du halt die Hidden Champions hier mit ihren Navisions, mit ihren Blendings, mit ihrem, was weiß ich, was da noch draußen
rum. Du sagst jetzt OMS.
Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, uns einen Hidden Champion zu nennen. Nein. Also ich bin stolz auf das, was wir machen, aber einen Hidden, so voll würde ich den Mund jetzt nicht.
Ja, nehmen. Das hatte ich gedacht, als aber du natürlich. Hidden Champion
sag dem, gesagt sag dem Horst da mal, mach mal die OMS Cloud Native.
Ja, bitte.
Ja?
Ich meine, wir haben sie jetzt mit Remote-App Terminal Server in Asia so Cloud Native gemacht, wie sie wahrscheinlich geht.
Also ich kann mir nicht
vorstellen. Ich finde es jetzt auf Visual Fox Pro auf. Visual Fox Pro ist seit 1999 nicht mehr supported oder sowas in der Richtung.
Wir lachen da jetzt so drüber. Ganz ehrlich, ich sehe so viel eklige ERP-Software draußen. Gerade so branchenspezifisches Zeug oder Kunden, die ihr Zeug mit Progress oder 4D selbst geklöppelt haben. Ey Leute, abseits eurer Hochglanzprojekte sieht die Welt schon echt düster aus.
Oh ja.
Ja. Da haben wir mehr als einmal in den Abgrund geblickt.
Das kann man nicht anders sagen.
Ja. Also ganz spannend. Ich halte das Produkt auch nach wie vor für mega cool. Ist halt ein schönes Bundle, wo ich definitiv auch den Use Case sehe. Aber ich kann halt auch jedes Unternehmen verstehen, was jetzt sehr zurückhaltend erstmal ist und sicherlich auch jetzt mal laut darüber nachdenken, okay, wie sieht denn eigentlich so ein Exit für VMware aus? Weil sehen wir es auch mal realistisch. Wir machen jetzt seit 15 Jahren, 16 Jahren, 17 Jahren Virtualisierung, um diesen Exit von einem bestehenden Hypervisor, das ist ein Thema, was jetzt mal aufkommt. Du hast bisher vielleicht die gehabt, die gesagt haben, ich habe hier Hypervisor X und ich möchte ganz bewusst Hypervisor Y einsetzen. Mhm. Aber ich glaube, den Fall, dass jemand sagt, ich kann diesen Hypervisor jetzt echt nicht mehr einsetzen, weil der würde mich ruinieren, finanziell, was auch immer, das hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht.
Ja, ich glaube, das wird jetzt deutlich häufiger mal aufkommen, die Frage. Also man kennt es ja, ne? Leute haben dann Hyper-V ausprobiert und denken, ach ja, vergiss es, beim nächsten Mal mache ich VMware.
Ja.
Ne? Kostet halt dann mehr, aber ja, es lohnt sich, weil Hyper-V ist Hyper-V.
Genau.
Das kannte man ja schon vorher, ne? Oder ich habe hier diese, denk doch mal
abseits deiner 5, 10, 30, 50, 100 VM-Deployments, lass uns doch mal über 1000, über 2000, über 10, über 15.000, 20.000 VMs reden. Mhm. Die schiebst du nicht mal einem Wochenende durch Move durch.
Das weiß ich.
Ne?
Ist mir schon klar.
Und insofern, ich glaube schon, dass es ganz, ganz spannend wird jetzt die nächsten Monate. Und da werden wir sicherlich noch den ein oder anderen weinenden IT-Leiter erleben.
Wir sind für euch da.
Genau, wir können euch teures Wiesvi oder teures Nutellix verkaufen.
Nur eins machen wir nicht.
Nee, also mit Hyper-V braucht er nicht.
Nein.
Das machen wir nicht. Auch wir haben Stolz. Auch wir haben einen Stolz. Wie sagt man das? Auch wir haben, naja, ich will nicht sagen.
Wir haben unseren Stolz.
Unseren Stolz, genau. So schmutzig ist es aber nicht.
Ich bin gespannt.
Ja. Hast du einen Aufreger der Woche?
Ich müsste jetzt echt überlegen. Ich glaube nicht.
Du bist ein sehr entspannter Mensch, ja.
Ich bin jetzt, nachdem dieses Amaya-Projekt abgeschlossen ist, glaube ich, habe ich mich erstmal genug aufgeregt.
Kennst du das, wenn du, wie soll ich das sagen? Ich glaube, jeder hat diese eine Baustelle in seinem Leben, an der er jeden Tag dran vorbeirennt und denkt, das muss ich nochmal ordentlich machen.
Redest du von unserer OneNote?
Ich weiß jetzt nicht, wie du auf unser OneNote-Notizbuch kommst, aber es hat mit OneNote zu tun, ja. Ich bin mit diesem Produkt ja nicht glücklich. Also ich war damit sehr lange glücklich.
Ich wollte damit sagen, besonders schwierig ist es genau dann, wenn du mit mehreren Leuten an einer an einer Sache arbeitest und der andere macht immer irgendwie ein bisschen was anderes als du. Und in OneNote finde ich das ganz besonders furchtbar.
Ja, gut, für mich als, ich habe ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, mich nervt das auch immer, wenn es keine einheitliche Formatierung gibt.
Ja, ja, mich nervt auch schon bei OneNote, ne? Bei OneNote nervt mich, du hast bestimmte Formatierungen, ja, und dann ergänzt du was auf dem Handy und machst dir deine komplette Formatierung kaputt.
Ja.
Ja, dann bietet es doch nicht an, auch vom Handy.
Das habe ich immer, wenn ich so Links in Headline-Formatierung habe, dann weiß ich, dass du wieder dann in unserer OneNote wieder.
Es tut mir leid. Ich habe halt nicht immer den Rechner an.
Ich fühle diesen Schmerz.
Ja.
Ich fühle diesen Schmerz und habe mich ja dann schon vor einiger Zeit sehr auf Markdown versteift und hatte dann auch versucht, OneNote nochmal eine Chance zu geben, indem ich OneNote Markdown beigebracht habe über ein Plugin. Und ich habe ja auch sehr dafür votiert, dass Microsoft bitte nativen Markdown-Support in OneNote reinbringt, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also was tun? Drei Alternativen, Obsidian. Konnte ich mich echt nicht mit anfreunden mit der Applikation. Also das Synken fand ich halt zu teuer, in Anführungsstrichen. Ich habe auch keinen Bock auf das auf ein OneDrive zu legen. Das ist dann für mich so auf dem Handy dann auch irgendwie zu fummelig.
Okay, gut.
Gut, ne, natives Markdown in VS Code, vielleicht in so ein GitHub-Repo oder so, ja, ist dann auf dem Handy auch wieder Kacke, ja. Joplin. Da bin ich wieder bei Joplin gelandet, irgendwie drei Anläufe gemacht, dreimal abgebrochen. Jetzt habe ich dann aber doch das nochmal versucht und habe dann auch gesagt, das muss auch mit dem Sync irgendwie vernünftig gehen. Und dann habe ich am Wochenende einen totalen Rappel gekriegt. Also habe ich mir bei Azure eine B2S geklickt mit einem Ubuntu 22.04 LTS. Ja, kostet irgendwie 35 Euro im Monat, ist mir kackegal, ich habe Azure Credits, ist bezahlt. 2 CPUs, 4 Gramm, Standard SSDs, drauf geschissen. Das Einzige, was das Ding machen soll, Docker-Container ausführen für den Joplin-Server. Und ja, interessant, ich bin dann doch erstaunt gewesen, wie leichtgewichtig das ist, weil diese VM pimmelt quasi die ganze Zeit bei 1% CPU-Last rum, egal ob ich jetzt da irgendwie Nodes reinsynke oder nicht. Und der Sync funktioniert auch so mit so zwischen Joplin-App auf dem Handy und Joplin auf dem Rechner total schmerzfrei. Ja, okay. Es ist nicht live, es ist halt alle 5 Minuten, aber das reicht, das ist okay. Das ist jetzt nicht so, dass ich da denke, okay, da synchronisiere ich mir irgendwas kaputt wie bei OneNote.
Ja, einmal ausgerutscht und dann.
Genau, zack, und dann haben wir den weg. Salat. Gut, ist natürlich pure Markdown, das heißt, das ist für mich immer natürlich dann so als immer sehr einfach, dann auch da mit einem Linter nochmal drüber zu fuschen, um da am Ende ordentliches Markdown drauf zu haben. Jetzt gehe ich gerade mit Joplin durch meine OneNote und fange so an, meine ganzen Daten zu migrieren. Das funktioniert soweit ganz gut für mich.
Hast du noch ein bisschen Platz auf der VM?
Soll ich dir noch einen User anlegen? kann ich gerne machen, ist kein Problem. Können wir auch mal das mit dem Sharen von Notebooks mal ausprobieren.
Ja, das wäre ganz gut. Hier zum Beispiel unsere Podcast Notes.
Du weißt aber schon, dass wir die dann alle migrieren müssen erstmal, ne?
Ja, ich helfe dir dann ja dabei.
Na, sehr gut.
So ist ja nicht.
Genau. Wenn du keinen Aufreger hast, dann würde ich sagen,
immer noch nichts gefunden.
Mit Blick auf die Uhr haben wir das Ganze mal wieder ganz ordentlich zusammengefasst.
Ja.
Wir könnten uns ja mal was für die Weihnachtsfolge überlegen. Vielleicht haben unsere Hörer ja irgendwelche Ideen, was sie mal in dieser Weihnachtsfolge hören möchten.
Sollte noch safe auf jeden Fall so ein cheesy Intro uns überlegen.
Auf jeden Fall.
So Rentierglocken und.
Ich habe schon eins. Ich habe schon eins.
Muss man gleich mal vorspielen.
Du kennst das. Aber ich habe schon eins.
Ja, das fallen mir direkt mehrere ein. Das muss ich gleich mal fragen.
Genau, machen wir gleich. Alles klar, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Mach's gut.